Radio 3. Das Gespräch.
Ich habe auch mehrmals Fallschirm gesprungen und das war sehr schön. Ich habe verstanden, warum meine Oma so süchtig nach dieser Sprünge war, weil Tadschikistan ein Land mit ganz vielen Gebirgen. Man sieht richtig schöne Panoramen und richtig schöne Blicke und das ist wirklich magisch und man spürt, dass man lebt. Aber ich habe auch so Handy an meine Hand geklebt, damit ich kann aufnehmen, ja, wie das aussieht.
Fallschirmspringen, das hat schon Polina Pidubnas Großmutter gemacht als junge Frau in Tadschikistan. Heute ist sie 80 und lebt in Charkiw, der andauernd bombardierten Stadt im Osten der Ukraine. Als ich gelesen habe, dass die Babelsberger Filmstudentin Polina Pidubna einen Animationsfilm über ihre Oma gemacht hat und damit zum Filmfestival in Cannes eingeladen wurde, da habe ich gedacht, diese Frau möchte ich kennenlernen. Ich bin Britta Bürger und freue mich, dass Sie bei uns sind. Polina Pidubna, herzlich willkommen in unserer Sendung.
Guten Tag.
My grandmother is a skydiver. Meine Großmutter ist eine Fallschirmspringerin. So heißt dieser kurze Animationsfilm, wurde also ausgewählt für das La Cinef-Programm in Cannes. Das ist ein offizieller Wettbewerb für Abschlussfilme, die an Filmhochschulen in aller Welt entstanden sind. 2700 Filme wurden eingereicht und 13 lange und 3 kurze Animationsfilme wurden ausgewählt. Und darunter eben Ihr Bachelor-Abschlussfilm, entstanden an der Filmuniversität Konrad Wolf in Babelsberg. Wie war das, als die Einladung aus Cannes kam?
An dem Tag, ich war unterwegs, bin zu einer Veranstaltung in Prenzlauer Berg gegangen und als ich war in der Schlange, mich hat die Kuratorin direkt angerufen und sie meinte, dass sie möchte den Film im Programm haben. Und ja, ich war an dem Moment so überrascht und ich habe einfach angefangen zu weinen, weil zu dem Punkt ich schon ganz viele Festivalabsagen bekommen habe.
Absagen?
Ja, also bei der Berlinale und andere große Festivals. Und dann natürlich, ich war sehr, sehr froh, dass der Film in Cannes laufen wird, weil das ein großes Festival in der Welt ist und dieses Thema ist sehr, sehr wichtig. Da der Film hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen.
Mhm. Sie sind 2019, also vor 6 Jahren, aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, um in Potsdam zu studieren. Animation, das ist ein eigener Studiengang, da komme ich später noch ausführlicher drauf. Erst möchte ich aber über diesen wirklich beeindruckenden Abschlussfilm sprechen. Wie ist die Idee dazu entstanden?
In Januar 2022, ich musste das Konzept für meinen Bachelorfilm entwickeln und ich dachte, dass ich einen Film über meine Großmutter machen kann, da sie ist eine sehr starke und interessante Frau und ich wusste, dass als sie jung war, sie hat Fallschirmsport gemacht und sie hat als Hebamme gearbeitet. Ja, und dann ich habe angefangen, mit ihr Interviews zu führen und auch mit ihrer Schwestern, um besser so die Geschichte zu verstehen und alle anderen, also Momente. Und dann im Februar 2022, als ein russischer vollständiger Angriff angefangen hat, ich habe verstanden, dass jede Generation von meiner Familie Kriege und Flucht überlebt haben. Und dann habe ich entschieden, so diese 2 Geschichten zu verbinden. Von einer Seite die Geschichte von Leben meiner Großmutter und von anderer eine kollektive Geschichte von Leuten, die haben gelitten unter dem russischen Imperium und dann Sowjetunion und jetzige russische Föderation.
Wir sprechen am 10. Juni miteinander. Charkiw hat in den letzten Tagen die größten Angriffe seit Beginn der russischen Invasion erlebt. Wann haben Sie zuletzt mit Ihrer Großmutter gesprochen? Wie geht es ihr?
Ja, also ich rede mit meiner Familie jeden Tag. Ich bin in Deutschland und die alle sind in Charkiw. Beide meine Großmutter, meine Eltern und mein Bruder. Und ja, natürlich, das ist sehr schwer und sie haben Angst, aber trotzdem, sie leben ihre Leben weiter. Und meine Großmutter, sie arbeitet jetzt ganz viel im Garten und versucht, so viel wie möglich positiv zu sein.
Das ist auch was, was wir in dem Film mitbekommen. Mhm. Im Film pflanzt die Großmutter Tulpen im Garten, während Charkiw unaufhörlich bombardiert wird. Und wenn sie die Enkelin anrufen und nach den Angriffen fragen, dann beschwert sich die Oma darüber, dass die Bienen ihre Blumen nicht bestäuben. Also solche Telefongespräche hört man im Film. Und die gelassene Antwort der Oma, die stellt sie als Filmemacher eben vor die Frage, wie ist diese Großmutter zu der geworden, die sie heute ist? Aus was für einer Familie stammte sie?
Sie wurde geboren in einer baschkortischen Familie in Usbekistan. Es gibt ein Volk, Baschkorts, und sie kommen ursprünglich aus Baschkortostan. Das ist jetzt ein Teil von Russischer Föderation. Und das ist genau an der Grenze zwischen Osteuropa und Asien. Und ja, ihre Eltern, entweder sie wurden deportiert oder sind sie dann selbst umgezogen aus Baschkortostan nach Usbekistan. Und da wurde meine Großmutter geboren und dann ist sie nach Tadschikistan gezogen, um da zu studieren und zu arbeiten. Meine Mutter wurde da geboren und dann in den 90er, es gab Zivilkrieg in Tadschikistan und dann sind sie nach Ukraine geflohen.
Als 15-Jährige ist die Oma nach Tadschikistan geschickt worden zur Ausbildung als Hebamme. Und nebenbei machte sie viel Sport, darunter eben Fallschirmspringen. Sie war also eine extrem progressive, mutige, selbstständige Frau. Wir sprechen von den 1960er Jahren.
Ja, das ist genau der Punkt, warum ich wollte den Film machen im Januar 2022. Ich wollte diese feministische Seite zu recherchieren, weil das ist nicht nur 60er Jahre, das ist Tadschikistan, das ist ein muslimisches Land. Und für mich, das war wirklich ein Phänomen, dass sie, junge Frau, sie hat so selbst ihren Beruf ausgewählt und dann ihre Vater hat sie zum Studieren geschickt und dann hat sie für Sport gemacht und dann hat sie selbst ihren ersten Mann so ausgewählt und dann selbst
sich nicht verheiraten lassen.
Ja. Und was war früher nicht so? Und sie war so gesagt die erste Generation von so progressiven sowjetischen Frauen. Ja.
Sie sind den Spuren der Familiengeschichte hinterhergereist, haben ein Jahr lang recherchiert. Wo waren Sie überall?
Also ich war in der Ukraine. Nach so ukrainische Armee hat Kharkiv-Gebiet befreit im September 2022. Dann bin ich sofort im Oktober dahin gereist, um endlich meine Großmutter zu sehen nach all diesen Ereignissen vom Krieg. Und ja, ich habe mit ihr ganz viele Gespräche geführt. Und dann, ich war in Tadschikistan und Usbekistan, in Orten, wo meine Familie früher gelebt hat. Und da, ich habe ganz viele Fotos und Videoaufnahmen gemacht für weitere Inspirationen. Ich war in Geburtshaus, wo sie gearbeitet hat.
Als Hebamme.
Ja, als Hebamme. Ich habe ganz viele tolle Materialien und Geschichten und Interviews gesammelt. Und dann, ich habe einfach mich inspirieren lassen und dann habe ich einfach Drehbuch geschrieben.
Und Sie sind sogar selbst Fallschirm gesprungen. Fallschirmspringen, wie fühlt sich das an?
Ich habe auch mehrmals Fallschirm gesprungen. Zum ersten Mal, ich war 8 oder 9 Jahre alt, aber da habe ich so in Tandem gesprungen. Zweite Mal war, als ich 17 war und dann zur Recherche nochmal in 2022. Ja, und das war sehr schön. Ich habe verstanden, warum meine Oma so süchtig nach dieser Sprünge war, weil Tadschikistan ein Land mit ganz vielen Gebirgen. Man sieht ganz, richtig schöne Panoramen und richtig schöne Blicke und das ist wirklich magisch und man spürt, dass man lebt und man...
Kann man das überhaupt wahrnehmen? Ich stelle mir vor, dass man wahnsinnig aufgeregt ist dabei.
Also das hat sehr schnell passiert. Das war nur so 900 Meter und es hat nicht so lange gedauert. Aber ich habe auch so Handy an meine Hand geklebt, damit ich kann aufnehmen, ja, wie das aussieht.
Das ist auch noch im Kopf,
ja.
Die Kamera zu halten dabei.
Ja, genau.
Die Familie hat also mehrfach Flucht und Vertreibung erlebt. Das ist ein immer wiederkehrendes Trauma. Hat sich das auch in Ihre DNA und in Ihre Psyche eingeschrieben?
Ja, natürlich. Also der Film ist auch eine Reflexion über Generationentrauma, über kollektive Trauma. Und Ich habe mich auch ganz viele von verschiedenen Psychologen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, also beraten lassen. Und ich habe auch ganz viele Texte und Recherchen zu diesem Thema gelesen. Und ja, natürlich, dieser Film, das ist auch eine Art von so Kunsttherapie, aber nicht für mich, sondern auch für andere Zuschauerinnen. Und auch in Cannes, nach der Premiere zu mir, sind ganz viele Leute gekommen und sie meinten, ja, dass sie haben sich mit Film total vernetzt und sie konnten das alles spüren und sich auch erkennen in diese Protagonistinnen. Also mit Film haben sie so ein Katharsis erlebt und dann können sie ein bisschen dieses Thema auch für sich bearbeiten.
Also es betrifft ihre Familie, aber eben nicht nur ihre Familie, sondern im Grunde ist es ein kollektives Trauma für viele Menschen aus postsowjetischen Ländern.
Ja, ja.
Haben Sie über den Film andere Facetten Ihrer Identität entdeckt?
Ja, natürlich. Ich bin in ukrainischem Hintergrund aufgewachsen, also in der Schule und so. Und ich habe mich nie auseinandergesetzt, früher als ich Kind war, dass meine Familie von Seite meiner Mutters kommen aus Zentralasien, dass sie Tataren und Baschkorten sind. Das war für mich irgendwie sehr, sehr abstrakt. Und als ich habe angefangen mit Film, dann habe ich auch so ein bisschen angefangen, Sprachen zu lernen und so über Traditionen und diese Kulturen mehr zu erfahren. Aber natürlich für mich ist es sehr schwer, immer noch psychologisch, weil da diese Bevölkerungen immer noch Teil von Russischer Föderation sind. Sie kämpfen auch also gegen Ukraine und ja, das ist ein sehr, sehr also schweres Thema für mich. Mhm. Aber mit dem Film natürlich habe ich versucht, mich mit meinen ethnische Identität auseinanderzusetzen und also auf diese internationale Solidarität zu konzentrieren. Irgendwie.
In diesem Film verdichten Sie all das in poetischen Animationen auf nur 12 Minuten. Für Orientierung sorgen Jahreszahlen und Länderangaben, also 1930 Sowjetunion, 1965 Tadschikistan, 1993 Ukraine und so weiter. Für Orientierung sorgt aber auch der Wechsel von Farben, sanften Farben, kräftigen Farben bis hin zu Schwarz-Weiß. Und es gibt, ich beschreibe das mal, wunderschöne farbige Szenen, also die Übungen zum Fallschirmspringen, ja, wie die Frauen das üben am Boden. Das sieht aus wie ein Tanz. Dann das freie Schweben am Himmel oder eine Geburt, die die Oma als Hebamme begleitet. All das sehen wir da. Und es gibt auch sehr harte Szenen, dann in Schwarz-Weiß von sowjetischen Soldaten, Zwangsarbeit, Erschießungen, Massengräbern. Können Sie Ihre Bildsprache beschreiben?
Ich und mein Team haben sehr lange daran gearbeitet, um diese visuelle Sprache zu finden. Ich hatte ja ganz viele Inspirationen und Referenzen von meiner Recherche, verschiedene Bilder, Archivbilder und so weiter. Wir hatten einfach so mehrere Bilder von uns und dann haben wir angefangen, mehrere Skizzen zu erstellen mit unterschiedlichen Farben. Und so.
Analog oder digital?
Also am Anfang analog und dann digital. Und das hat bei uns so ungefähr 8 Monate gedauert, bis wir Stil gefunden haben. Wir haben auch sehr, sehr lange nach verschiedenen Farben gesucht, die am besten passen. Und also alles, was man in Film sehen kann, das ist alles nicht zufällig. Wir haben richtig lange das alles analysiert, ja, welche Gefühle erwecken diese Farben und so weiter. Und dann natürlich, ich schreibe eigentlich nie so lineare Drehbücher. Ich arbeite immer mit Storyboards und ich kriege ganz unterschiedliche Inspirationen. Zum Beispiel an manchen Stellen kriege ich ein Bild als Inspiration, bei anderen eine Farbe, bei anderen eine Melodie oder ein Geräusch und so weiter. Und dann ich stelle die immer zusammen und suche nach starken Gefühlen, die diese Szenen.
Das spürt
zeigen.
Man,
ja.
Also Geräusche, ne? Naturgeräusche,
ja,
hören wir. Und natürlich auch die Musik ist sehr berührend in diesem Film. Wie ist der Score entstanden? Im Abspann habe ich gesehen, da steht das Filmorchester Babelsberg.
Ja, Musik hat mein Filmmusiker geschrieben. Sein Name ist Ilya Gusarov und er ist sehr, sehr begabter Filmmusiker. Wir haben uns auch mehrmals getroffen und so gesprochen, wie wir Musik vorstellen. Ich habe meine Wünsche geäußert, also was ich an bestimmte Szenen fühlen will.
Ja, und diese Mischung aus traditionellen Motiven, Instrumenten.
Ja, ich hatte auch ganz viele Referenzen und Inspirationen zur Musik, zum Beispiel ukrainische Volksmusik und auch tadschikische Volksmusik und auch Musik von so verschiedenen Momente. Und ja, Dana hat das alles so von selbst geschrieben. Und dann, wir haben auch eine Aufzeichnung gemacht mit Filmorchester Babelsberg. Bei uns an der Uni, man kann so einen Zeitpunkt reservieren als Übung und dann hatten wir wirklich Glück, das alles aufzunehmen. Und als ich da war im Raum, ich war so berührend, dass diese riesige Orchester spielt Musik für meinen Film. Das war ja einfach
toll.
Sehr schön.
Wie viele Menschen haben an dem Film mitgearbeitet und kommen die alle aus dem Umfeld der Filmuni Babelsberg?
Ich habe mit ungefähr 40 Leute gearbeitet. Ja, ganz viele Leute kommen aus der Filmuni, aber auch ganz viele Leute kommen aus der Ukraine, ganz viele Animatoren und auch aus ganz verschiedenen Hintergründen.
Das heißt, die leben auch in Berlin oder Potsdam? Oder?
Die Hauptteam, also Ton, Musik, Montage, sie wohnen in Berlin und sie studieren mit mir an der Uni und fast alle Animatoren kommen aus der Ukraine und das war für uns eine Herausforderung, da an dem Moment, es gab ganz viele Stromausfälle in der Ukraine und Leute haben irgendwie trotzdem weitergearbeitet und deswegen, ja, der Film ist auch so besonders, weil ganz viele Leute haben sehr viel von sich gegeben, also ganz viel Liebe und ganz viel Kraft, trotz aller schweren Umstände.
Hat die Oma eigentlich den fertigen Film gesehen?
Ja, sie hat den fertigen Film gesehen, aber leider nur mit Handy. Nächste Woche gehe ich nach Kharkiv und dann will ich eine ukrainische Premiere da machen, in einen sicheren Ort mit großer Leinwand und dann kann sie das alles von einer großen Leinwand sehen.
Ich schlage vor, wir hören eine der Musiken, die Sie für unsere Sendung mitgebracht haben. Was wollen Sie denn hören?
Also ich habe über meine Persönlichkeit gedacht. Ich dachte, dass ich kann einfach so eine Elektronik-Musik abspielen. Und dann habe ich einfach ein paar von meinen Lieblingsstücke ausgewählt. Ja. Today. I saw
Eight Ball von der Band Underworld, ausgesucht von der Animationsfilmemacherin Polina Pidubna. Sie ist 24 Jahre alt und gerade im Masterstudiengang der Filmuniversität Konrad Wolf in Babelsberg. Seit 6 Jahren in Deutschland. Bis dahin hat sie in der Ukraine gelebt, geboren 2001 in Kharkiv, der zweitgrößten Stadt des Landes, nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Wie sind Sie da aufgewachsen?
Ich habe mich immer an Kunst interessiert und seit ich klein war, ich habe immer Bücher geschrieben, Bilder gemalt und ich war immer sehr kreativ. Und dann mit 13 wusste ich schon, dass ich Animationsfilme machen will und ich habe dann auch mit meinen ersten Puppentrickfilmen gefangen.
Mit 13?
Mit 13, ja.
Woher kam denn dieser Wunsch? Was für Erfahrungen hatten Sie mit Animationen?
Ich hatte als Teenagerin sehr schwere Zeit in der Schule und ich hatte nicht so viele Freunde. Und dann habe ich ganz viele Animationsfilme und Spielfilme und Dokumentarfilme gesehen. Aber natürlich mein Fokus war Animationsfilme. Und dann ich dachte, dass ich kann auch andere Menschen mit meinen Geschichten inspirieren lassen, so verschiedene Sachen erzählen, was Neues. Und dann, ja, war ich schon sicher, was ich machen will.
Das ist erstaunlich, finde ich. Was war denn schwierig in der Zeit?
Also als ein kreatives Kind. Das, ich glaube, es ist immer schwer in der Schule, wenn man nicht wie alle anderen
funktioniert
oder andere Schulen ist.
Mit wem haben Sie zusammengelebt? Vater, Mutter, Kind oder die Großmutter auch dabei, Geschwister?
Also meine Eltern, also Mama, Papa und mein Bruder, mein jüngerer Bruder, ja.
Was haben Ihre Eltern gemacht oder was machen die in der Ukraine?
Meine Mama und ihre Cousine, sie nähen Kleider für Kinder. Sie versuchen ihre, also Fashion Brand so gesagt, zu entwickeln. Und mein Vater, er hat eine Firma, wo er also Ventilationen und
Klimaanlagen
ja, verkauft an verschiedene Büros und Geschäfte und so weiter.
Und der Bruder, was macht der?
Bruder, er macht gerade seinen Schulabschluss. Er ist jetzt fertig und jetzt wird er an der Uni studieren. Jetzt er bewirbt sich, ja.
Was ist mit der Armee?
Ja, das ist natürlich schwer. Wir überlegen, ob er hier zu mir kommt oder ob er in der Ukraine bleibt. Das werden wir jetzt entscheiden. Das ist eine sehr schwierige Zeit, ja, wo wir müssen so viele Entscheidungen treffen. Und ich fahre dann nächste Woche in der Ukraine nach Kharkiv. Trotz ganzer Gefahr, ich will mit meiner Familie zusammen sein, ja.
Wie hat sich das Leben in Kharkiv damals, also in den Jahren, 18 Jahren, die Sie da gelebt haben, wie hat es sich verändert?
Also das hat sehr richtig drastisch verändert. Ich würde sagen, dass Leute in der Ukraine haben sehr gut gelebt. Es gab ganz viele Möglichkeiten und man konnte ganz viele Sachen machen und sich vielseitig entwickeln. Und ja, jetzt ist es sehr schwer mit Ökonomie, es ist sehr schwer, ein Business zu führen, weil alle sparen und sie kaufen sehr wenig Sachen. Und natürlich, ja, das ist nicht die beste Zeit jetzt, um sich zu entwickeln, um ein Geschäft zu entwickeln. Aber natürlich ganz viele Menschen, sie bleiben da und deswegen habe ich sehr, sehr großen Respekt für alle Menschen, die gehen nicht weg, sondern bleiben da, trotz ganzer Gefahr und arbeiten für das Land.
Mit welcher Sprache sind Sie aufgewachsen?
In meiner Familie, ich bin mit Russisch aufgewachsen, aber an der Schule und an der Universität, also habe ich Ukrainisch geredet.
Sie haben da schon studiert?
Ja, in der Ukraine, man macht schon mit 16 Jahren Schulabschluss und dann, ich durfte nicht mit 16 nach Deutschland umziehen, dann habe ich da für 2 Jahre an der Universität studiert und dann habe ich...
Auch Film?
Ja, auch Film. Und dann, als ich wurde hier angenommen, ich war 18 und dann habe ich einfach mein Studium da abgebrochen und ja, jetzt bin ich hier.
Also hatten Sie schon lange darüber nachgedacht, die Ukraine zu verlassen?
Eigentlich schon, als ich habe entschieden mit 13, dass ich Film machen will. Ich wusste schon, dass ich in Ausland gehen will, da in der Ukraine es gibt nicht so viele Möglichkeiten mit Film. Es gibt sehr, sehr wenig Förderung für Nachwuchstalente und dann ja, wusste ich schon, dass ich will irgendwo gehen, also entweder nach Frankreich oder Deutschland und dann das hat sofort mit Filmuni Babeske geklappt und dann habe ich einfach angefangen hier zu studieren.
Da mussten Sie aber erstmal Deutsch lernen.
Ja, ich habe schon in der Ukraine Deutsch gelernt.
Vorbereitend?
Ja, man braucht B2 oder C1 Niveau. Und dann, ja, ich habe für 2 Jahre intensiv 4-mal pro Woche Deutschunterricht, ja.
Und wie war das Ankommen hier? War das so, wie Sie sich das erträumt hatten oder war es dann doch ganz anders?
Also ich war natürlich sehr glücklich und am Anfang des Studiums war sehr interessant und intensiv und wir hatten ganz viele Unterrichte und Workshops und Vorlesungen. Ja, ich war mega glücklich. Aber dann nach einem Semester hat Corona angefangen und das war alles am Ende online und natürlich, das war sehr traurig für mich.
Weil Film ist ja ein gemeinsames
Arbeiten. Ja, das ist ein kollektives Arbeit und dann mussten wir von zu Hause arbeiten und das war dann sehr traurig. Das ist ein Teil von Leben.
Ich habe mir mal angeguckt, was man für den Studiengang Animation alles an Arbeitsproben einreichen muss an der Filmuni in Potsdam. Das ist ganz schön viel. Was hatten Sie vorzuzeigen?
Als ich habe Deutsch gelernt, ich habe mich auch intensiv mein Portfolio vorbereitet. Ich hatte ganz viele Gemälde, so Porträts und diese Skulpturen, aber auch, ich habe 3 Filme gemacht für die Bewerbung, also 3 Animationsfilme. Ich habe zu dem Moment auch ein bisschen fotografiert. Ich habe auch Fotos angereicht, eigentlich alles, was ich mache. Ich habe auch Drehbücher angereicht und so verschiedene Stoffe, damit Professoren sie können sehen, wie vielseitig ich bin.
Mhm. Was lernt man im Studiengang Animationsfilm? Was gehört da alles dazu?
Unser Studiengang ist sehr, sehr vielseitig und in den ersten 2 Jahren, wir haben ganz viele Unterrichte und Vorlesungen, wo wir verschiedene Animationstechniken lernen. Wir können ganz viel experimentieren und so zum Beispiel Silhouettenfilme machen oder Puppenfilme. Also wir bauen unsere eigenen Puppen und dann animieren die. Oder dann klassische 2D-Animationen analog direkt auf Papier oder 3D-Übungen. Und auch parallel, wir lernen Drehbücher schreiben, Charaktere entwickeln, Geschichten entwickeln. Und dann die letzten 2 Jahre machen wir unsere Abschlussfilme.
Bei der Animation gibt es ja, anders als beim normalen Drehen, keinen Zufall. Alles ist genau so gewollt. Das kann ja auch zum Problem werden, dass man kein Ende findet und immer noch was verbessern will.
Das war auch ein Problem in meinem Film. Wir haben 7 Monate Postproduktion gemacht, da als ich Film gesichtet habe, ich habe immer kleine Punkte oder kleine Probleme gefunden, wo wir mussten dann korrigieren und das hat wirklich lange gedauert. Ich dachte, ein Moment, wir werden einfach nie fertig sein.
Wir haben ja anfangs schon über die Einladung zum Filmfestival nach Cannes gesprochen, in den Wettbewerb von Hochschulabschlussfilmen aus aller Welt. Gab es da für Sie ein richtiges Programm? Wie sah das aus?
Oh, das war wunderschön. Das war einfach ein anderes Universum. Also schick und also elitär, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen früher gekommen und ich habe verschiedene Veranstaltungen besucht und Empfänge und ich durfte ganz viele Leute kennenlernen. Also meine Mutter und ihre Cousine, sie haben für mich so Kleider gemacht, aber ich habe auch mit einer ukrainischen Fashion-Boutique aus Hamburg mitgearbeitet und sie haben für mich auch so verschiedene Looks gestellt.
Ah ja, ja. Ich meine, Sie sind ja nicht Schauspielerin, ja, Sie sind Animationsregisseurin.
Ja, ja, genau. Aber trotzdem, also bei dem Festival, ich habe auch, also nicht nur mein Film, aber auch mich selbst als Künstlerin gefeiert und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig und inspirierend, nach 3 Jahren harter Arbeit ein bisschen das loszulassen und einfach sich zu genießen. Ja, und wir hatten ganz viele Empfänge und Treffen und Press-Meetings und natürlich Roten Teppich und dann Abendessen mit großen Stars wie Jane Fonda und so weiter. Ja, die alle habe ich einfach so nah gesehen und das war super entspannt.
Und hatte diese Einladung nach Cannes schon Folgen in Form von Angeboten? Also kommen Produzenten auf Sie zu?
Ja, es gibt mehrere Produzentinnen, die sind interessiert mit mir, also weiterzuarbeiten. Aber ich bin auch nicht so weit mit meinem nächsten Projekt. Deswegen, wir haben unsere Kontakte ausgetauscht, aber erstmal muss ich auch das nächste Konzept ein bisschen weiterentwickeln.
Das nächste Konzept, da sprechen wir noch drüber, das ist nämlich die Masterarbeit in Babelsberg. Hören wir erst noch eine Musik, die Sie ausgesucht haben. Was haben Sie mitgebracht?
Wir hören gerne Heart von Darkseid.
Wer ist Darkseid?
Darkseid, das ist ein Projekt von Nicolas Jaar. Er ist ein berühmter Musikproduzent. Und Darkseid, das war so sein Projekt in 2010.
Heart von Darkseid. Heart vom Bandprojekt Darkside, ausgewählt von Polina Pidubna, ukrainische Filmstudentin aus Babelsberg, für unser Gespräch hier auf Radio 3. Haben eigentlich viele Menschen aus ihrem früheren Umfeld in der Ukraine das Land verlassen?
Ja, also ganz viele Leute haben das Land verlassen, aber auch ganz viele sind immer noch da. Vor allem in Kharkiv. Immer wenn ich da hingehe, ich treffe mich immer mit meiner alten Freundin.
Und wie halten Sie die Kontakte von Berlin aus?
Also ja, wir gucken Stories voneinander auf Instagram und dann kann man immer kommentieren und gucken, was passiert in das Leben voneinander.
Für Ukrainerinnen und Ukrainer hat der Krieg gegen ihr Land ja nicht erst am 24. Februar 2022 begonnen. Manche nennen das Jahr 2014 die Besetzung des Donbass, andere die Annexion der Krim. Wann hat der Krieg aus Ihrer Perspektive begonnen?
Also Krieg hat begonnen schon seit 300 Jahren, als russische Imperium hat so Ukraine kolonisiert und dann Ukraine ist Teil von russischem Imperium geworden. Und ja, es gab mehrere Gesetze, die haben ukrainische Sprache und ukrainische Kultur verboten und das hat auch immer in der Sowjetunion passiert. Und deswegen alles, was sich jetzt ergibt in diesem Krieg, ist ein Ereignis von diesen ganzen Jahren und Jahrhunderten.
Also eine lange Tradition, in der Moskau Gewalt ausübt.
Ja, ja. Und nicht nur auf die Ukraine, sondern auf andere kolonisierte Gebiete, weil sie haben dafür immer gleiche Rezeptur, so gesagt.
Im Film sagen sie, auch wenn du in Sicherheit bist, die Angst dringt in die Träume. Ist das bei Ihnen so?
Diese Poesie ist nicht von mir geschrieben, das ist von einem anderen Schriftsteller, auch aus der Ukraine. Und ja, ich habe diese Poesie am Anfang des Krieges, also vollständige Invasions, gelesen und das hat mich sehr berührt. Und dann ich dachte, dass ich kann das auch in Film reinmachen. Also ein Teil davon, ja, ich spüre das, dass auch wenn man in Sicherheit ist, man fühlt immer sich unwohl und dass es ständig etwas passiert.
Träumen Sie von der Ukraine?
Ja, also ab und zu. Ich gehe in die Ukraine sehr oft, so dreimal pro Jahr, weil ich natürlich meine Familie besuche, aber auch ich mache unterschiedliche Projekte dort und ich fühle nicht diese Heimweh oder dass ich hier nicht integriert bin. Wenn ich will, ich kann immer dahin gehen und wenn ich meine Familie vermisse, ich kann auch immer dahin gehen, wenn ich keine Arbeitsplan habe.
Also es gibt jetzt nicht so diese dauernde Sehnsucht nach dem früheren Leben.
Nein, nein, nein. Mhm.
Im Abspann Ihres Films, da danken Sie, das ist ja so üblich, verschiedenen Leuten. Als letztes danken Sie der ukrainischen Armee. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Weil ukrainische Armee ist einzige Sache, was uns jetzt vor diesem ganzen russischen Faschismus beschützt. Und wenn man sieht, was passiert in besetzten Gebieten in der Ukraine, wie sie ermorden alle kulturschaffende Aktivistinnen, Journalistinnen, dann man kann schon natürlich reflektieren, dass wir dürfen arbeiten, nur weil die ukrainische Armee beschützt uns. Und auch ganz viele von meinen Bekannten, die Leute, mit denen ich habe in der Schule studiert oder sogar Leute, die sind jünger als ich, die sind jetzt da in der Armee und sie geben ihre Gesundheit, ihr Leben für unsere, also nicht nur Sicherheit von der Ukraine, sondern auch Sicherheit von ganz Europa. Und deswegen, dieser Film konnte entstanden, nur weil sie uns jetzt beschützen.
Die Erfahrung ihrer Großmutter ist, so sagen sie es im Film, alle Kriege und Sorgen gehen irgendwann vorüber. Können Sie das ja als so eine Art Mantra für sich übernehmen?
Ja, meine Großmutter allgemein, sie ist eine sehr positive Person und immer, wenn ich mit ihr rede wegen meiner so Problemen oder meiner Reflexionen, sie sagt immer, ja, alles wird in Ordnung, alles wird vorbei. Und ich bin eigentlich ein pessimistischer Mensch, im Gegensatz.
Den Eindruck habe ich gar nicht.
Ja, also aber so fühle ich mich manchmal. Und es ist nicht so, dass ich mir das wiederhole, aber das ist so ein Statement, eine Botschaft im Film allgemein, dass alles passiert, aber alles auch wird irgendwann mal vorbei.
Sie engagieren sich in Potsdam neben dem Studium in einem Integrationsprojekt für Geflüchtete. Letztes Jahr haben Sie dafür den Potsdamer Integrationspreis bekommen. Was ist das für ein Projekt?
Ich gehe heute dahin. Wir machen so Workshops mit ukrainischen Jugendlichen, wo wir machen Animationsfilme zu verschiedenen psychologischen Themen. Sie haben erstmal Workshops mit einer Psychologin, wo sie analysieren ein wichtiges psychologisches Thema. Und dann sie schreiben Drehbuch mit einer Drehbuchautorin und dann mit mir machen sie Animation. Und heute wir machen unsere letzte Episode zum Thema Suizid, weil es gibt natürlich sehr viele Suizidfälle in der Ukraine auch, wo Jugendliche, sie können einfach nicht diese Probleme schaffen und dann sie entscheiden, ihr Leben zu beenden. Und wir wollten auch darüber reflektieren und dann Jugendliche haben auch von ihrer Erfahrung ein bisschen erzählt oder ihre Gedanken.
Das sind ja sehr harte Themen.
Ja, es gibt sehr harte Themen, aber deswegen, wir finden, dass wir müssen nicht das als Tabu also zeigen, sondern öffentlich darüber reden. Und allgemein, ich arbeite ganz viel mit Flüchtlingen, nicht nur aus der Ukraine, sondern aus verschiedenen Hintergründen. Ich habe auch mit verschiedenen Organisationen in diese Gemeinschaftsunterkünften in Berlin gearbeitet. Da ich hier habe eine bestimmte privilegierte Position, wo ich arbeiten und studieren darf und meine Kunst machen darf, da muss ich auch mich sozial engagieren und so wichtige Sachen machen und Leute, die in Not sind, helfen.
Haben Sie selbst am Anfang auch in so einer Gemeinschaftsunterkunft gelebt?
Nein, ich bin hier als Studentin gekommen, nicht als Flüchtling und ich habe ganz andere Migrationsgeschichte. Also ja, ich habe hier einfach an der Uni angefangen zu studieren und ich habe studentische Visum, also Aufenthaltstitel. Ich habe am Anfang in einem Studentenwohnheim gewohnt und dann in einem WG.
Das heißt, die Integration, die verlief relativ geradlinig, einfach darüber, dass die Uni da war und alle Zusammenhänge sich daraus ergaben.
Ja, und auch in meinem Jahr, wir haben sehr viele internationale Studierende aus ganzer Welt und auch natürlich in Berlin sehr, sehr Multikulti und da findet man also Leute aus überall und dann natürlich meine Integration war sehr schnell und ich war auch 18 Jahre alt, ich war sehr offen, ich bin immer noch sehr offen, aber ich bin auch in Berlin gewachsen. Also Berlin hat mich sehr und Deutschland allgemein als Persönlichkeit geformt. Ja.
Dass Sie sich hier auch zu Hause fühlen?
Also ja, ich fühle mich hier zu Hause. In der Ukraine, ich habe so mit meiner Familie gelebt und hier bin ich unabhängig und das ist natürlich ganz anderes. Hier bin ich unabhängig geworden und selbstständig und so. Und hier habe ich auch angefangen zu arbeiten. In der Ukraine habe ich nie gearbeitet. Deswegen weiß ich auch nicht, wie da läuft alles mit Steuern und diese ganzen Sachen.
Aktuell arbeiten Sie an Ihrer Masterarbeit. Was wird das für ein Projekt?
Ich möchte für meine Masterarbeit eine Ausstellung machen über meine Heimatstadt Kharkiv. Ich weiß noch nicht genau, worum wird das gehen. Ich möchte wieder eine anthropologische Recherche machen, so ein bisschen Interviews sammeln und dann gucken, was sich ergibt. Und meine nächste Filme möchte ich schon professionell machen, als Profi mit Budget und Förderung. Ja, deswegen Master möchte ich diese Möglichkeit ausnutzen, um wieder zu experimentieren, was Neues zu probieren und Welt von Fine Art entdecken.
Im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass das auch was mit Virtual Reality werden soll.
Ja, wahrscheinlich. Also ich bin natürlich interessiert an Virtual Reality, aber ich habe noch nicht so genau Tests gemacht. Mein Plan ist erstmal, ich gehe dahin, ich mache Recherche, ich habe eine Idee, ein Konzept, so wie ein Synopsis und dann ich kann mich auseinandersetzen, was für Technik das wird, wie wird die Umsetzung sein. Es gibt ja nicht nur VR, sondern auch andere Medien, eine Mapping auf ein Gebäude oder eine Installation. Und unsere Uni bietet ganz viele Möglichkeiten zu alles Mögliches. Und dann ja, werde ich einfach gucken, was mir am besten passt.
Wie lernt man oder was lernt man zu Virtual Reality in Babelsberg?
Wir haben verschiedene Vorlesungsangebote und wir haben auch Technik und Workshops dazu, aber ich habe noch keine besucht, deswegen kann ich auch noch nicht viel dazu sagen.
Noch ist die Uni ein geschützter Raum für Sie, ne? Da ist alles da, die Studios, die Ratgeber, die Ausstattung, die Förderung. Wie wird das weitergehen danach?
Also natürlich Cannes ist schon ein guter Start und
ja
ich habe auch schon mehrere Interviews gegeben, nicht nur in Deutschland, sondern auch also für Medien aus Frankreich und in der Ukraine. Und ich glaube, dass Leute, sie kennen mich mittlerweile schon und ich bin kein No-Name jetzt, sondern Leute wissen, dass okay, es gibt eine Animationsregisseurin, sie heißt Polina. Und ihre Film war in Cannes und ja, wahrscheinlich macht sie weiter ein cooles Projekt. Und ja, ich hoffe, dass nach dem Master ich kann dann mein erster professioneller Film machen und der wird ganz gut laufen. Aber ich bin auch interessiert, dann weiter Doktor zu machen, weil diese Workshops zu organisieren, das macht mir viel Spaß. Und ich kann mir vorstellen, dass ich weiter in Akademie gehe und dann kann ich für Studenten unterrichten, über meine Erfahrungen erzählen.
Ja. Aber man braucht natürlich, wenn man in dem Bereich Animationsfilm weitermachen will oder sich dann wirklich etablieren will, wahnsinnig viel Technik, ne?
Ja, das ist auch mein Problem jetzt. Ich hoffe sehr, dass der Film wird Preisgelder gewinnen. Natürlich, man kann nie hoffen, dass man kriegt etwas. Aber ich habe schon einen Plan, okay, wenn der Film etwas gewinnt, was ich mache, ich kaufe für mich ein gutes Rechner, damit ich von zu Hause arbeiten kann. Ja, aber das ist immer ein, also vor allem jetzt, da ganz viele Förderungen sind gekürzt. Das ist vor allem sehr schwer für Nachwuchskünstlerinnen wie ich, uns so auseinanderzusetzen, okay, wie wir weiter in die Industrie reingehen. Aber ich hoffe, dass alles wird gut. Man kann immer nur hoffen.
Polina Pidubna, herzlichen Dank für alles, was Sie hier heute mit uns geteilt haben. Auch für die Musik. Eine haben wir noch. Und die kommt, glaube ich, aus der Ukraine.
Ja, das ist ein Lied von einer ukrainischen Rockband, Okean Elzy. Und das Lied heißt Wische Neba, was übersetzt als so höher als Himmel. Und ich habe an diese Musik gedacht, weil das hat auf Radio gespielt an dem Moment, als ich weggezogen bin. Also das, ich habe mein Familienhaus verlassen und ich bin dann nach Deutschland umgezogen. Es war auf dem Weg zum Flughafen. Und dann, ich dachte, das kann sehr symbolisch sein, mit diesem Lied mein Radioporträt zu beenden.
Höher als Himmel.
Ja.
Polina Pidubna, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ich bin Britta Bürger und empfehle das Gespräch, alle Folgen auch als Podcast in der ARD Audiothek. Schönen Abend.
Закінчився ще один день, а це значить, ти скоро підеш, і закінчиться моє життя. Чи так буде завжди? Гей, хоч сьогодні йди. Треба, а сили все менше, і ти вже давно не сама.